Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Geld allein macht nicht glücklich, aber es hilft ungemein. Vielleicht haben Sie diesen Satz auch schon mal gehört. Oder Geld macht nicht glücklich, zumindest dann nicht, wenn es anderen gehört. Oder Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld macht auch nicht glücklich. Es gibt noch viel mehr Sprüche rund um das Geld. Vielleicht fällt euch selber auch noch ein Spruch ein. Und ich denke, in den meisten Sprüchen wird die Tatsache ausgedrückt, dass es schon toll wäre, man hätte viel Geld zur Verfügung. Aber tief innen drin weiß man, dass das vielleicht dann doch nicht die Antwort auf alle Fragen und Probleme im Leben ist. Heute wollen wir uns genau mit dieser Materie beschäftigen, tiefer einsteigen und das anhand eines Bibeltextes, der uns ja von einem richtigen Ideal menschlicher Gemeinschaft erzählt. Es ist ein Text aus der Apostelgeschichte im 4. Kapitel und ja, kommt relativ nah nach dem Pfingstgeschehen, nach der ersten Predigt des Petrus und dann wird uns eben von dieser ersten christlichen Gemeinschaft berichtet. In den Versen 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Das ist doch das Ideal, dass wir nicht mehr auf unseren Besitz pochen, sondern dass wir großzügig sogar unseren Besitz verkaufen und ihn mit den Menschen teilen, die wir lieb haben, mit denen wir zusammen sind. Das sind die ersten Christen, die sich täglich getroffen haben, zusammen gebetet haben, zusammen gegessen haben, Abendmahl gefeiert haben und dann eben auch ihr Hab und Gut, ihren Besitz geteilt haben. Immer wieder, wenn man so in der Kirchengeschichte schaut, sieht man, dass Menschen sich nach diesem Ideal sehnen und versuchen, es in die Tat umzusetzen. Immer wieder gründen sich kleine Kommunitäten, wo genau das eins der Ziele oder Gelübde ist, die man ablegen muss, nämlich dass man auf den eigenen Besitz verzichtet zum Wohle der Gemeinschaft. Die ganzen Klosterorden haben meistens Armut als ein selbstgewähltes Gelübde. Ich denke, seit jeher hat Menschen dieser Gedanke fasziniert, mit möglichst wenig auszukommen, beziehungsweise eben Jesu Worte ernst zu nehmen, die er auch an einer anderen Stelle zu dem sogenannten reichen Jüngling gesagt hat, der auch gerne ja, Gott gefallen wollte, der Gott geliebt hat. Und er hat zu Jesus gesagt, ich achte meine Eltern, ich stehle nicht, ich bringe niemanden um. Aber was muss ich noch tun, um in Gottes Reich zu kommen? Und Jesus sagt, alles, was du tust, ist gut. Aber wenn du kannst und wenn du willst, geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Der Jüngling war da noch nicht dazu bereit. Luther hat das dann übersetzt mit, er ging traurig davon, weil er gemerkt hat, wie sehr doch sein Herz auch an dem Reichtum hing, den er hatte. Wohlstand, Sicherheit. Und trotzdem passt dieser Auftrag von Jesus, geh hin und verkaufe alles, was du hast, zu vielen anderen Worten, die Jesus gesagt hat. Zum Beispiel hat er seinen Jüngern gesagt, als er sie zu zweit hinausgeschickt hat, nehmt nicht viel mit, ein kleiner Beutel genügt mit dem Notwendigsten, was ihr habt. Oder an anderer Stelle, wo er auch über die Nachfolge spricht, dass es sein kann, dass wer ihm nachfolgt, kein irdisches Zuhause haben wird, sondern dass der ständig unterwegs sein wird oder auf Familie verzichten muss. An anderer Stelle spricht er von den Sorgen und darüber, dass wir nicht gleichzeitig Gott lieben und dienen können und dem Mammon, also dem Geld, dem materiellen Besitz. Es wird uns immer wieder in eine Spannung bringen. Also das, was wir hier hören, wie die ersten Christen zusammen gelebt haben, passt absolut zu der Botschaft Jesu, die er während seines ganzen Lebens verkündet hat. Und das ist ganz schön provokant. Jesus provoziert, indem er den Finger in die Wunde legt. Ich glaube, Jesus weiß, dass wir Menschen Sehnsucht nach materieller Sicherheit haben. Er weiß, dass wir Menschen auch unseren Selbstwert aus dem Besitz ziehen, den wir im Laufe des Lebens anhäufen. Mal ehrlich, wer von uns möchte nicht gerne gut verdienen und lieber mehr als genug haben, als immer aufs Geld schauen zu müssen und rechnen zu müssen? Wer von uns möchte nicht gerne ein Haus oder eine Wohnung besitzen, ein Auto oder in den Urlaub fahren, dahin, wo man gerne hin möchte, sich dieses oder jenes leisten können? Ich denke, wir alle haben diese Wünsche in uns. Und trotzdem steht diesem Wunsch nach finanzieller Sicherheit und materiellem Wohlstand eine andere Erfahrung des Menschen gegenüber, die ihr vielleicht auch schon gemacht habt, nämlich viel Geld macht eben auch nicht unbedingt glücklicher, sondern vergrößert meistens die Sorgen und manchmal sogar die Einsamkeit. Ja, natürlich ist es schön, wenn man sich alles leisten kann und vielleicht sogar mehr als das, aber man fängt an zu überlegen, wie lege ich mein Geld richtig an, dass ich es nicht verliere. Die Bank möchte an deinem Geld mitverdienen. Alle wollen an deinem Geld mitverdienen. Freundschaften werden schwieriger, weil das Geld dann doch einen Unterschied macht und auch unausgesprochen für Spannungen und vielleicht sogar Distanz sorgt. Um den Besitz, den wir haben, um das Geld, was wir haben, müssen wir uns kümmern. Und mit dem Kümmern kommen die Sorgen. Es tut weh, wenn man betrogen wird oder wenn der Besitz beschädigt wird. Und das alles sind Dinge, die uns nicht so sehr tangieren, je weniger wir besitzen. Das ist ein logischer Automatismus. Das heißt, hier tut sich eine Spannung in unserem Leben auf. Einerseits wollen wir Sicherheit durch Besitz, durch Wohlstand, und andererseits verspüren wir Leichtigkeit, wenn wir verzichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe viel ausgemistet und ausgerümpelt während der Abstandsbeschränkungen und wo man nicht rausgehen durfte. Und ich glaube, viele haben das auch getan, und es tut gut, Unnützes loszuwerden, sich zu reduzieren auf das Notwendigste. Es ist tatsächlich so, als ob man auch ein paar Sorgen loslässt. Und in dieser Spannung leben wir, zu wissen, dass man eigentlich mit sehr wenig glücklich sein kann und gleichzeitig diese Sehnsucht, genug zu haben, nicht zu kurz zu kommen. Wie können wir mit dieser Spannung als Christen in dieser Welt gut umgehen? Was sagt Jesus zu uns? Was möchte Gott durch seinen Heiligen Geist in uns hervorbringen an Eigenschaften, an guten Früchten? Ihr erinnert euch, der Heilige Geist möchte gute Frucht in unserem Leben hervorbringen. Ich habe aus diesem Text, der uns heute als Predigtext gegeben ist, drei Dinge herausgefunden, die Gott in unserem Leben hervorbringen möchte als Frucht. Und es sind drei Dinge im Umgang mit Geld, und du kannst dich selber prüfen, ob du diese Fähigkeiten, diese Gaben hast. Und wenn nicht, ist es nicht schlimm, weil dann ist das der Punkt, wo du Gott deinen Mangel offenbaren kannst. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass genau dieses Thema uns beschäftigen wird, wenn es uns nicht sogar jetzt schon beschäftigt, aber es wird uns in Zukunft noch beschäftigen. Denn ich vermute, dass diese Corona-Pandemie auch eine wirtschaftliche Krise nach sich ziehen wird. Und sie beginnt ja bei manchen Menschen auch jetzt schon. Das heißt, unsere Solidarität, unsere Fähigkeit zu teilen, mitzufühlen mit denen, die ärmer sind, die bedürftig sind, die schlechter abschneiden, die wird wieder gefragt sein, wenn sie es nicht sogar jetzt schon ist. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns an den wenden, der uns in dieser Hinsicht verändern kann und will. Der erste Punkt oder die erste Frucht, die Gottes Geist in uns hervorbringen möchte, ist Genügsamkeit. Wer Gott kennt und liebt, der kann sich an seiner Gnade genügen lassen, egal ob er wenig oder viel besitzt. Genügsame Menschen sind wunderbar erfrischend und wohltuend im Gegensatz zu Menschen, die immer hohe Anforderungen und Erwartungen haben an sich und andere Menschen. Denn Menschen, die immer wieder mehr unzufrieden sind und mehr wollen, die sind sehr anstrengend im Umgang. Vielleicht kennt ihr solche Menschen aus eurer näheren Umgebung. Vielleicht, wenn ihr ehrlich seid, gehört ihr auch manchmal selber zu diesen Menschen, die immer wieder unzufrieden sind oder die immer wieder Angst haben, nicht genug zu haben, zu schlecht wegzukommen. Aber andere Menschen können wir nicht ändern. Wir können nur auf das schauen, wie wir selber sind und was uns selbst betrifft. Und wir können uns selber Gott ausliefern und ihn bitten, uns zu verändern durch seinen Geist. Das heißt, das Schöne ist, wir müssen nicht gefangen bleiben in dieser fordernden und selbstzerstörerischen Haltung, immer mehr so habgierig sein zu müssen oder zu wollen. Gott kann dir aus dir einen Menschen machen, der sich genügen lässt an dem, was er hat und der dankbar ist für das, was er hat. Bei der Recherche zum Thema Geld habe ich einen weiteren Spruch gefunden. Er wird Bob Marley zugeschrieben. Der soll gesagt haben, Geld besteht aus Zahlen und Zahlen sind unendlich. Wer Geld benötigt, um glücklich zu werden, dessen Suche nach Glück wird unendlich andauern. Das heißt, wer nach immer mehr Besitz strebt, der wird eigentlich nie ans Ende kommen, denn es gibt immer noch etwas, was man besitzen könnte. Und im Gegensatz dazu, wer sich genügen lässt an dem, was er hat und der damit zufrieden ist, dem kann nichts mehr genommen werden. Der hat schon alles. Aber diese Genügsamkeit kommt nicht einfach so. Vielleicht bist du so geprägt worden, so erzogen worden. Vielleicht ist es eine Gabe, die du wirklich hast. Dann danke Gott dafür. Aber wenn du merkst, dass genau diese Genügsamkeit dir fehlt, weil du vielleicht immer Angst hast, zu kurz zu kommen. Und vielleicht hat das einen Ursprung in deiner Kindheit, Jugend, wo du vielleicht oft das Gefühl hattest, nicht genug zu haben. Lege Gott diesen Mangel hin. Lege Gott diese Angst hin. Und bitte ihn, dich von dieser Angst zu befreien und aus dir einen genügsamen Menschen zu machen. Bitte ihn darum, dass er dir hilft, dass du dir an seiner Gnade genügen lassen kannst. Erfüllt von Gottes Geist können wir genügsam sein und auf Besitz verzichten, ohne dabei unglücklich zu werden. Der zweite Punkt, Großzügigkeit. Wer Gott kennt und liebt, der kann das, was er hat, mit anderen teilen, egal ob es viel oder wenig ist. Mit der Genügsamkeit geht also die Großzügigkeit einher. Auch das habt ihr vielleicht schon kennengelernt, wenn Menschen großzügig sind, das tut einfach gut, wenn jemand nicht seinen Besitz so krampfhaft festhält. Wer sich genügen lassen kann, der ist meistens auch großzügig mit dem, was er hat. Wer sich genügen lassen kann und zufrieden ist mit dem, was er hat, der ist bereit, seinen Besitz auch zu teilen mit anderen, die es vielleicht nötiger haben. Denn sie wissen, wenn ich teile, habe ich immer noch genug. Da gibt es eben nicht mehr diese Angst, zu kurz zu kommen. Und genau diese Erfahrung machen die Christen der ersten Stunde, weil sie so erfüllt sind von Gottes Geist, von seiner Liebe. Sie wissen absolut sicher, ich kann meinen Besitz teilen mit meinen Brüdern und Schwestern im Glauben. Ich muss keine Angst davor haben, zu kurz zu kommen oder am Ende mittellos dazustehen, weil ich auch von dem profitiere, was andere teilen mit mir. Diese Großzügigkeit ist eine wunderbare Eigenschaft und Gottes Geist kann sie in dir hervorbringen. Und ganz viele Menschen, das muss man ja auch mal sagen, geben ja schon sehr großzügig. Gerade in unserer Gemeinde bin ich immer wieder erstaunt darüber, wie großzügig die Menschen sind, wie sie spenden für die Missionare, die wir unterstützen, die vielen Anliegen, der Bau des Gemeindehauses, wie viel Geld innerhalb kurzer Zeit zusammengekommen ist. Ich bin auch erstaunt, wie viele Menschen immer wieder bereit sind, für Hilfsorganisationen zu spenden. Ich glaube, dass das eine gute Eigenschaft ist, diese Großzügigkeit, dass wir den Wohlstand, den wir hier in Deutschland haben, mit anderen bedürftigen Menschen teilen. Ich wünsche mir, dass diese Eigenschaft, diese Charaktereigenschaft bestehen bleibt. Und ich glaube, das kann nur bestehen bleiben, wenn wir in Gottes Liebe bleiben, wenn wir uns weiter von Gott antreiben und bewegen lassen. Sogar im Alten Testament sehen wir, dass Gott sein Volk Israel schon dahin erzieht, zu Genügsamkeit und Großzügigkeit. Gott erzieht sein Volk, seine Kinder immer wieder dazu, nicht am Besitz so festzuklammern und aus Angst um den Besitz zu leben. Zum Beispiel das Sabbatjahr, dass es ein Jahr gibt innerhalb von 7 Jahren, wo man die Erträge ruhen lässt, wo der Profit mal keine Rolle mehr spielt. Oder dass man den Übertrag auch den Armen zugutekommen lässt, den zehnten Teil des eigenen Einkommens zu spenden, weiterzugeben. All diese Dinge sollen doch dazu führen, dass wir bereit sind zu teilen, dass wir die Ärmeren nicht aus dem Blick verlieren. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und ich bin dankbar, in einem Sozialstaat zu leben, der genau auf dieser Solidarität, auf dieser christlichen Nächstenliebe basiert. Auch die Institution Kirche funktioniert auf diesem Fundament. Und ich wünsche mir, dass das so bleibt. Ihr und ich, wir können dazu beitragen, dass das so bleibt. Wenn dort steht in dem Predigttext, auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam, dann versteht das bitte nicht so, dass jeder einfach Zugriff hatte auf das, was dem anderen gehört hat. Zu der Großzügigkeit und zu dem einander teilen kommt natürlich auch die Wertschätzung gegenüber dem dazu, was dem anderen gehört. Ich stelle mir das so vor wie bei dem Vater im Gleichnis des verlorenen Sohnes, der am Ende zu seinem älteren Sohn sagt, alles, was mein ist, ist dein. Wir haben Teil an all dem, was Gott gehört. Gott hat uns diese Welt geschenkt. Alles, was wir haben, ist im Grunde genommen ein Geschenk und deshalb dürfen wir auch davon weiter verschenken, weil wir immer wieder auch sicher sein dürfen, dass uns Gott neu versorgt mit dem, was wir brauchen. Alles, was mein ist, ist auch dein. Glaube nicht, dass dein Verdienst, auch nicht dein Lohn und dein Gehalt, nur deiner eigenen Kraft zuzuschreiben ist. Denn wenn du das zurückverfolgst, kannst du dich fragen, woher hast du diese Kraft, um überhaupt arbeiten zu gehen? Was hast du dafür getan, in einem Land geboren zu sein, wo du zur Schule gehen konntest, einen Abschluss machen konntest, eine Ausbildung machen konntest, einen Beruf erlernen konntest? Wenn wir immer ganz zurück bis zum Ursprung gehen, werden wir bekennen müssen, dass alles, was wir besitzen, aus Gnade ist, dass es ein Geschenk ist. Und diese Haltung macht uns genügsam und großzügig. Und der dritte Punkt, die dritte Charaktereigenschaft, die Gott in uns hervorbringen möchte, ist Gelassenheit. Wer Gott kennt und liebt, der kann Ruhe bewahren, also gelassen sein, und darauf vertrauen, dass er nicht zu kurz kommt, weil Gott ihn versorgt. Neben Genügsamkeit und Großzügigkeit wird sich auch Gelassenheit in uns breitmachen, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir von seinem Geist erfüllt sind. Denn wer sich sicher und geborgen in Gottes Händen weiß, egal ob er viel oder wenig hat, der kann ganz gelassen in die Zukunft blicken. Der kann Mangel aushalten, aber der kann genauso gut auch viel besitzen und gesund mit diesem Besitz umgehen. Wer sich von Gott überreich beschenkt weiß und bereit ist, alles mit bedürftigen Menschen zu teilen, der kann ganz ruhig und gelassen mit seinem eigenen Besitz umgehen und der muss keine Angst haben, zu kurz zu kommen, wenn er etwas abgibt. Der muss es nicht einmal zurückfordern. Dessen rechte Hand muss nicht wissen, was die linke tut. Wer sich immer wieder Gott anvertraut, der wird keinen Mangel haben, in keinster Weise. Wer sagt, Gott, Jesus, du bist mein guter Hirte, der mich versorgt, dem wird es an nichts mangeln. So wie es im ersten Vers vom Psalm 23 heißt. Die Frage ist, glaubst du selber daran? Oder ist tief in dir diese Angst, dass du nicht versorgt wirst, dass du zu kurz kommst? Ich sage dir, das ist eine Lüge, die keine gute Frucht in dir hervorbringt. Solange wir in unserem Selbstwertgefühl diese Lücken haben oder diese Lügen glauben, dass wir zu kurz kommen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht genug haben, dass wir nicht versorgt werden, so lange wird die Frucht von Großzügigkeit, Genügsamkeit und Gelassenheit in uns nicht wachsen können. Darum ist es wichtig, dass wir diese Lügen entlarven, dass wir diesen Mangel Gott hinbringen und ihn bitten, ihn zu beheben, ihn auszufüllen mit seiner Liebe, uns diese Gewissheit zu schenken, dass wir in seiner Liebe gut versorgt sind, niemals zu kurz kommen, immer alles haben werden, was wir zum Leben brauchen. Vielleicht bist du verunsichert, vielleicht zögerst du, weil du sagst, ja, aber ich muss doch vorsorgen, ich muss für meine Familie sorgen, ich muss mich irgendwie absichern. Das stimmt, da hast du recht. Und trotzdem bitte ich dich, dein Sicherheitsdenken, dein Misstrauen oder auch dein Leistungsdenken Gott hinzubringen und mit ihm gemeinsam zu prüfen, ob auf diesem Fundament, auf diesem Grund Genügsamkeit, Großzügigkeit und Gelassenheit wachsen können. Wenn du die Bibel liest, zum Beispiel auch diesen Text aus der Apostelgeschichte, wirst du merken, dass der Heilige Geist immer wieder Menschen verändern will. Gott möchte, dass so wie er ist, nämlich er ist genügsam, er ist großzügig und gelassen, dass wir das widerspiegeln als Christen, als seine Kinder. Wenn wir von seinem Geist erfüllt werden, dann verschieben sich die Schwerpunkte in unserem Leben. Dann machen wir einen Unterschied zu der Welt. Dann sind wir automatisch Licht in der Dunkelheit und automatisch Salz in der faden Suppe. Während die Welt nach materiellem Reichtum strebt, streben wir dann auf einmal nach einem geistlichen Reichtum, nach einem unsichtbaren Reichtum, der aber ewig andauert und der uns mit tiefem Glück und tiefer Liebe und Dankbarkeit erfüllt. Das sind Schätze, die uns nicht einmal der Tod nehmen kann. Ihr kennt den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts an materiellem Besitz mitnehmen in die unsichtbare Welt. Übe doch diese Haltung jetzt schon ein. Gott möchte dir dabei helfen. Er möchte, dass du dich in ihm absolut geborgen weißt, dass du dich von ihm geliebt und wertgeschätzt weißt. Und wenn das so ist, dann wirst du auch genügsam, großzügig und gelassen sein können im Umgang mit Geld. Das ist sein Wille an dich. Und er wird das Werk, das er in dir begonnen hat, auch vollenden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.